Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den ich herausgesucht habe für dieses Thema Glauben an diesem Sonntag, er steht im Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 18 bis 22. Als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm: Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten: Wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt: Heb dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses gewaltige Wort über den Glauben, über das wir nun die Predigt hören dürfen. Wir wollen dich bitten, wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, was es heißt, an dich zu glauben, dass du uns jetzt die Augen öffnest, wo wir stehen, und dass du mit jedem Einzelnen, der diese Predigt hört, persönlich sprichst über seinen Glauben. Dieses Wunder der persönlichen Ansprache kann nur dann gelingen, Herr, wenn du dieser Predigt deinen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie heute mit Ihrer Familie am Abendbrottisch sitzen und sich fragen, wie wird denn morgen das Wetter werden, dann garantiere ich Ihnen, dass einer Ihrer Kinder oder vielleicht Sie selber, Sie das Smartphone rausholen, eingeben, wetter.com Bremen, und dann kriegen Sie direkt gesagt, was los ist. Das ist heute gang und gäbe. Vor 40 Jahren, da war das anders. Wenn man da wissen wollte, wie wird denn das Wetter werden, da stand man auf, ging ins Wohnzimmer und guckte aufs Barometer. Also ich erinnere mich dran, als Kind so mit 8, mit 10 Jahren, ich kannte niemanden, der nicht so eine Wetterstation bei sich im Wohnzimmer hängen hatte. Das war so ein Stück Wohnkultur der 70er. Ein Barometer mit einem Thermometer dabei. Und bei dem Barometer konnte man dann immer gucken. Das kennen Sie sicherlich noch, die Älteren, den Jüngeren sei das erklärt. Das war so ein rundes Messinstrument. Und da wurde immer in Hektopascal der Luftdruck angezeigt. Und wenn der Luftdruck über 1020 Hektopascal lag, dann stand dann eine Skala schön. Wenn der so zwischen 990 und 1020 Hektopascal lag, dann stand da veränderlich, und unter 990 stand dann Regen. Da gab es nur die drei Kategorien: Regen, veränderlich, schön. Das war bei fast allen Barometern so. Und da konnte man hingehen und konnte dieses Messinstrument befragen: Nur wie wird es denn werden, dieses Wetter, das vor uns liegt? Wenn wir wissen wollen, wie wir im Glauben stehen, haben wir hier einen Barometertext. Der zeigt uns ganz genau, wo wir stehen, auch so ein bisschen abstrakt und so ein bisschen hölzern, so drei Kategorien: ob ich keinen Glauben habe, ob ich zweifelnden Glauben habe oder ob ich wirklich vertrauenden, festen Glauben habe. Davon berichtet dieser Predigttext, und darüber möchte ich predigen, und zwar ausgehend von dieser Frage: Hast du Glauben, Glauben an Jesus? Und wir wollen schauen auf diesen Predigttext als Glaubensbarometer, der uns das zeigt. Und es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Erstens, man sagt, wenn man diese Frage hört: Hast du Glauben an Jesus? Nein, kein Glauben. Zweite Möglichkeit: Ja, vielleicht, das ist der zweifelnde Glaube. Und die dritte Antwortmöglichkeit ist: Jawohl, ich glaube an den Herrn und Heiland dieser Welt. Das ist der vertrauende Glaube. Und alle drei Glaubensarten finden wir in diesem Text, und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Das Glaubensbarometer: Hast du Glauben an Jesus? Die erste Antwort: Nein, kein Glauben. Davon berichtet dieser Text. Man muss ein bisschen tiefer hingucken, aber dann wird das deutlich, wenn man die ersten beiden Verse liest. Als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Das ist eine Handlung, die zuerst mal nicht in unser typisches Jesusbild hineinfällt. Der Heiland hat Hunger und dann gibt der Feigenbaum, von dem er eine Frucht erwartet, diese Frucht nicht her, da ist nichts dran. Und der Herr verflucht den und dieser Baum geht sofort kaputt. Das ist eine Reaktion, wo wir sagen, hoppla, sowas erwarten wir vielleicht von einem aufsässigen 17-Jährigen, der irgendwie die Tür zuknallt. Oder was weiß ich, bei ein paar Fußballspielern, sowas kennt man ja, wenn die ausgewechselt werden, dann treten die Werbebande kaputt oder sonst was, sind richtig sauer. Da haben sie nicht das bekommen, was sie wollen. Und da gibt es sofort so eine negative Reaktion. Da muss man sich fragen, hat unser Herr und Heiland sich nicht unter Kontrolle gehabt? Natürlich hat er sich unter Kontrolle gehabt. Da muss man tiefer fragen, was ist denn der Sinn und Zweck, dass er das hier so macht? Dieses Strafwunder. Übrigens, das ist auch wichtig. Da stutzen die Leute immer wieder, dass der Herr nicht nur Heilungswunder tut, Naturwunder, sondern auch Strafwunder. Dass Menschen oder auch Gegenstände bestraft werden. Schon im Alten Testament Elisa, Strafwunder, als die Bären kommen, die 42 Jungen umbringen. Oder Strafwunder bei dem Nähmann und diesem Knecht, halt seinem Knecht, der dann diesen Aussatz bekommt. Oder in der Apostelgeschichte, wo Hanna und Sapphira tot umfallen. Oder wo gegen Paulus gearbeitet wird in Zypern, wo dann der Zauberer blind wird. Also Strafwunder kommen vor und die haben immer eine ganz, ganz starke Aussage. Und die Aussage hier ist, dass dieses Strafwunder gleichzeitig etwas verdeutlichen soll, eine Gleichnishandlung etwas deutlich machen soll. Das heißt, wenn Jesus irgendwo Frucht sucht und die Frucht nicht da ist, dann wird der oder da Gegenstand oder die verflucht, dann ist aus. Und es kommt eines Tages die Zeit, nämlich dann, wenn wir gestorben sind, dann wird Jesus bei jedem Menschen die Frucht suchen. Und die Frucht, die er sucht, ist nicht das dicke Bankkonto, nicht den großen Mercedes, nicht das humanistische Gehabe in dieser Welt, das häufig nur nach außen getan wird, um vom Menschen gut dazustehen. Das, was Jesus sucht bei jedem Menschen als Frucht ihres Lebens, ist der Glaube. Wir werden eines Tages vor dem Heiland stehen, wenn wir gestorben sind. Und da gibt es nur ein Kriterium, was zählt. Hast du Glauben oder hast du keinen Glauben? Und das sei ganz deutlich an dieser Stelle als erstes gesagt. Kein Glaube, keine Frucht. Und Frucht des Heiligen Geistes ist ja der Glaube an Gott. Wo kein Glaube ist, keine Frucht, radikale, brutale Verurteilung unseres Gottes. Und ich sage das so deutlich, so hart und so scharf, weil das so deutlich in der Bibel steht. Ob das einem jetzt gefällt oder nicht, oder ob ich ihm jetzt, was weiß ich, seinen Morgenkaffee verdorben habe oder den Nachmittagskuchen, interessiert mich nicht. Es steht so in der Bibel, also muss ich das als Pastor auch klar sagen. Das ist genauso wie beim Wetterdienst, wenn die hören, jetzt gibt es ein Unwetter, Sturm, Windstärke 12, dann müssen die auch eine Unwetterwarnung rausgeben und sagen, nicht mehr draußen zelten, nicht mehr auf irgendwelche Bäume laufen. Und ich als Pastor muss den Menschen sagen, habt ihr keinen Glauben an Jesus Christus? Bringt ihr nicht die Frucht des Glaubens, wird es euch gehen wie diesem Feigenbaum. Dann steht ihr vor Jesus Christus als Richter und er wird euch härter und furchtbarer verurteilen, als ihr euch das vorstellen könnt. Wenn die Antwort lautet, nein, ich habe keinen Glauben an Jesus, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. So steht es in der Schrift. Als ich eben diese Zusammenstellung der Bibelworte hatte, da habe ich angefangen mit Markus 16. Ich wiederhole dieses Wort nochmal, dass ihr hört, dass die Schrift so spricht, nicht euer vielleicht etwas brutaler Pastor. In der Schrift steht Markus 16, 15, 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nicht, der kriegt dann nochmal eine Chance, da wird nochmal nachgearbeitet, so wie uns in der Schule, durchgefallen beim Abitur, Nachprüfung und wenn das nicht klappt, nochmal eine Möglichkeit, kannst das Jahr nochmal wiederholen. Nix. Wenn du eines Tages vor einem lebendigen Gott stehst, kein Glauben, ist das Ergebnis Verdammung. Oder Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Halleluja. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes wird über ihm sein. So hart ist die Bibel. Und das darf ich bitte nochmal formulieren. Ich bin nicht mal in der Lage, auch nur annähernd auszudrücken, wie unglaublich großartig die Liebe Gottes ist. Aber ich kann auch nicht euch darstellen, wie schlimm und wie furchtbar der Zorn Gottes ist. Auch dazu fehlen mir einfach die Möglichkeiten. Ich kann euch nur und muss euch nur warnen, die ihr heute hier sitzt, die zugeschaltet sind und noch nicht an Jesus Christus glauben. Ich warne euch im Namen des lebendigen Gottes. Es gibt ein zu spät. Spätestens dann, wenn du vor Gott stehst. Und wenn du dann keinen Glauben hast, dann wirst du verflucht werden wie der Feigenbaum. Das ist das Erste, wo wir gucken müssen, was dieser Text ganz klar sagt. Als Glaubensbarometer, du bleibst nicht. Übrigens, die Perikope unmittelbar zuvor. Ich sage ja immer wieder, wenn man Predigtext hat oder insgesamt Bibeltext, immer gucken, was passiert zuvor, was passiert danach. Da geht Jesus hin, treibt die Leute aus dem Tempel aus, die Händler. Die in der Kirche sind, zur damaligen Zeit war der Tempel ja der Kirche im Alten Bund, und die da ihr Geschäft gemacht haben, das waren ganz fromme Leute. Aber die hatten keinen Glauben im Sinn, sondern die hatten die Religion, die hatten den Glauben zu so einem Geschäft verkommen lassen. Und da hat er auch radikal ausgefegt. Da macht er sich eine Peitsche aus den Stricken und treibt sie raus. Und auch das soll deutlich machen, wenn wir so unseren Glauben verkommen lassen, und das gilt der evangelischen Kirche in Deutschland 2018 in vielen Bereichen, wo das zu so einem geschäftlichen Bereich ist, humanistischer Dienstleistungsträger in dieser Gesellschaft, Firma Diakonie und nur noch das Gutmenschsein dann zu leben, da werden wir vor Gott nicht bestehen. Wir bestehen vor Gott, vor Jesus nur mit einem, dass wir sagen, wir glauben an dich. Wir haben nichts, gar nichts, nur den Glauben. So muss ich eines Tages vor meinen Heiland mich stellen. Da kann ich nicht sagen, Hauptpastor St. Martini, 10 Jahre in Troppach gewesen, was ich Evangelisation gerissen, getan und gemacht habe. Nichts habe ich zu bringen, gar nichts. Da kann ich sagen, bin elender Sünder, Heiland, ich habe nur eins. Ich habe dir vertraut, das habe ich damals getan, das tue ich jetzt. Und dann werde ich durchgewunken in die Ewigkeit, muss nicht unter dem Zorn Gottes bleiben. Deshalb ganz deutlich nochmal, wenn das Barometer bei euch so steht, das Glaubensbarometer, dass ihr sagt auf diese Frage, glaubst du an Jesus Christus? Nein, das tue ich nicht. Dann möchte ich dir sagen, was das Ergebnis dieser Antwort ist. Du bist verloren für Zeit und Ewigkeit. Zweite Antwort, wo wir schauen wollen, wo dieser Text drüber spricht, das vielleicht der zweifelnde Glaube. Da heißt es hier im Vers 21, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Das ist ganz wichtig. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir glauben oder wir glauben nicht. Den Glauben an Jesus Christus will der lebendige Gott und den Nichtglauben will der Teufel. Und der Teufel kommt immer wieder mit dem Zweifel. Der Teufel kann uns nicht zwingen zum Nichtglauben, aber er kann uns locken. Er kann uns versuchen und das tut er. Und womit er es vor allen Dingen tut, ist mit dem Zweifel. Da hat man Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht. Da hat man eine schwere Situation gehabt. Da hat man die Hände gefaltet und gebetet, Herr, bitte hilf mir. Und der Herr hat geholfen. Da sagt man auch ein Dankgebet. Aber dann kommt direkt wieder der Zweifel. Ja, war das wirklich Gott? Oder doch deine gute Ernährung, der hervorragende Arzt, den du hattest? Wie ist das denn jetzt? Da kommt der Zweifel. Und der Zweifel ist einer der Hauptfeinde des Glaubens. Und da müssen wir knallhart gegengehen, gegen den Zweifel. Wenn wir zweifeln, ist sofort alles vorbei. Wie bei Petrus. Jesus sagt, komm zu mir auf dem See. Und Petrus geht auf dem Wasser. Das ist ein großes Wunder möglich. Aber dann kommt sofort der Zweifel. Er guckt auf die Wellen und er guckt auf den Wind und dann geht er unter. So ein bisschen Glauben hat er ja gehabt. Für eine Kleinigkeit reicht es, aber dann geht der Zweifel los und Jesus wirft ihm das auch vor, als er ihn rauszieht. Warum hast du denn gezweifelt? Und das ist etwas, was die Bibel immer wieder kritisch anspricht, das Zweifeln. Philipperbrief heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifel. Ganz wichtiges Wort, ganz wichtiges Wort. Wenn du nichts mitgenommen hast aus diesem Gottesdienst heute Morgen, wenn du ein gläubiger Mensch bist, dann nimm dir das mit. Tu alles, was du machst, ohne Murren und Zweifeln im Glauben. Oder an anderer Stelle heißt es, hebt eure Hände hoch, also das Gebet, die heiligen Hände erheben, ohne Zweifel. Ganz wichtig, beten ohne zu zweifeln, wie es hier steht. Wer zweifelt, heißt es im Jakobusbrief, der ist wie eine Meereswoge, der wird von da nach da vom Wind getrieben. Wir sollen nicht zweifeln. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr anfangt zu zweifeln, dann ist es wie bei so einem Barometer. Wenn das Barometer auf veränderlich stand oder steht, dann geht es immer in eine Richtung, entweder nach oben oder nach unten. Und wenn der Zweifel da ist, geht es immer nach unten. Dann seid ihr ganz schnell im Regen, dann ist auf einmal der Glauben kaputt. Und bitte, das glaubt auch. Es ist eine Irrlehre, wenn Leute sagen, Menschen, die im Glauben stehen, können nicht abfallen. Das stimmt nicht. Wir haben das an anderer Stelle schon immer wieder dargestellt. Wir werden es auch nochmal eine Bibelstunde darüber halten, dass man mal klar biblisch darstellt. Ja, Leute, die im Glauben sind, können abfallen. Die müssen nur die falschen Dinge tun. Wir sollen die richtigen Dinge tun. Da werdet ihr fragen, na dann sag uns doch mal endlich, was die richtigen Dinge sind, damit der Zweifel weggeht. Wie können wir denn den Glauben stärken? Ich will ja keinen Zweifel. Da will ich ja von weg. Ich will glauben und ich will die Freude haben. Da hast du ganz groß angekündigt heute bei der Begrüßung. Willst du Gehilfe zur Freude sein? Jetzt hast du nur diese Drohbotschaft gebracht. Wie kriegen wir denn Glauben? Ja, das will ich euch sagen. Wie kriegt ihr Glauben? Nicht, weil ich das erfunden habe, sondern deshalb habe ich die Frage 321 aus dem Heidelberger mitgebracht. Es sind drei Schritte, wie man Glauben stärkt. Glauben ist erstens Kenntnis von Jesus, ist zweitens Zustimmung zu Jesus und ist drittens Vertrauen auf Jesus. Also wenn ihr merkt, ich bin hier im Zweifel, ich gucke hier auf mein persönliches Glaubensbarometer und ja, ich weiß, dass es einen lebendigen Gott gibt, aber in meinem Leben gibt es auch Zweifel, dann bitte, ist jetzt euch die Therapie gegeben, wie so ein Arzt, der dem Kranken sagt, Folgendes musst du machen, die Medikamente einnehmen und dann wird es wieder gut gehen. Und so ist es auch, diesen Dreischritt müsst ihr machen. Kenntnis von Jesus, Zustimmung zu Jesus, Vertrauen zu Jesus. Das erste ist Kenntnis von Jesus. Wer Stärkung im Glauben haben will, muss Kenntnis von Jesus haben. Im Deutschen sagen wir, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Also wenn ich von der Sache keine Kenntnis habe, rege ich mich nicht drüber auf und kann mich auch nicht drüber begeistern. Genauso ist es im Glauben. Wenn ich von Jesus nichts weiß, dann kann ich zu diesem Jesus auch kein Zutrauen gewinnen. Das ist schon mal so wichtig, dass Leute immer von Jesus hören. Deshalb will der Teufel auch nicht, dass wir von Jesus hören. Und er will uns immer hindern, in der Bibel zu lesen, in den Gottesdienst zu gehen, wo bibeltreu gepredigt wird. Wenn wir Stärkung des Glaubens haben wollen, ist das erste und wichtigste die Kenntnis von Jesus. Und die bekommt ihr durch die Bibellese und durch das Hören auf bibeltreue Verkündigung. Auch das ist nicht meine eigene Idee. Römer 10, 14 heißt es. Wie sollen sie aber an Jesus glauben, wenn sie von ihm nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Heißt, ihr müsst hören. Drei Verse weiter heißt es dann, Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber euch das Wort Christi. Deshalb auch jeden Sonntag die Hausaufgaben. Meine Aufgabe als Pastor ist es, euch Kenntnis von Jesus zu geben, immer und immer wieder, und euch auch anzureizen zum Lesen. Deshalb sind wir jetzt ja auch in diesem Bibelleseplan, wo wir einmal im Jahr durch die ganze Bibel durchgehen. Das wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir das gemacht haben. Immer und immer wieder. Und solange ich hier bin, das habe ich übrigens auch in der ersten Predigt gesagt, die ich hier von dieser Kanzel gehalten habe, werde ich die Gemeinde anhalten. Lesen, 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 lesen. Immer wieder lesen im Wort des lebendigen Gottes. Und ihr wisst, was meine These ist. Ich sage es jeden dritten Gottesdienst, auch heute nochmal. Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament ist die Mindestration. Drunter geht's nicht. Glaubt es mir bitte, das ist ein Erfahrungswert. Wer da eine Vertiefung haben möchte, kann nachher gerne zu mir kommen. Deshalb kriegt Kenntnis von Jesus. Das Erste, wenn ihr Glaubensstärkung haben wollt. Wenn ihr weg wollt vom Zweifel, Kenntnis von Jesus. In die Bibel, treue Verkündigung. Es gibt so viele tolle, fantastische Predigten im Internet von Wilhelm Busch und von Betzel. Ladet euch das runter, zieht euch das rein, wie die jungen Leute sagen, halt Kenntnis von Jesus. Und dann kommt der zweite Schritt. Ich sage, es sind drei Schritte, wie man Glauben stärken möchte. Ist die Zustimmung zu Jesus. Wir haben es eben in der Frage 21 gehört, dass im Heidelberger nicht nur eine gewisse Erkenntnis, also Wissen über Jesus, sondern auch, dass ich alles für wahr halte, dass ich dem zustimme. Also es gibt eine Menge Dinge in meinem Leben, von denen ich jetzt theologisch gesprochen Kenntnis habe, aber denen stimme ich nicht zu. Ich habe meine Prüfung im ersten Examen gemacht in Bielefeld, erste theologische Prüfung, Neues Testament, halbe Stunde Prüfung, zwei Professoren, die ich nicht kannte. Erste Frage, sagen Sie mal was zu den Teilungshypothesen des Philipperbriefes. Da habe ich denen alles erzählt, da gibt es so sechs, oder damals gab es so sechs gängige Theorien, zack, 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 alles aufgezählt. So, oh, da waren die Professoren begeistert. Wenn die mich gefragt hätten, was glauben Sie denn, hätte ich gesagt, der ist einheitlich, diesen Dreck glaube ich doch nicht. Aber ich wusste, was die hören wollten, also habe ich denen erzählt, was für Teilungshypothesen es gibt. Ich hatte hervorragende Kenntnis, das haben sie mir dann auch per Note bescheinigt halt, von den Teilungshypothesen. Aber zugestimmt habe ich diesem Dreck nicht. Dann ist beim Glauben an Jesus Christus ganz anders, was in der Bibel steht, ob es verstehen oder nicht, Zustimmung, annehmen, runterschlucken, das Wort Gottes annehmen, das ist ganz wichtig, Zustimmung. An dem Punkt, wo wir anfangen, mit dem Wort Gottes zu verhandeln, das wollen wir nicht, das stimmt doch nicht und das muss ich doch zeitbedingt anpassen, kannst du alles vergessen. Bist du schon am Zweifeln, dann zerstörst du deinen Glauben. Stumpf annehmen, die Bibel sagt, wie die kleinen Kinder. Das wisst ihr, die ihr Kinder habt. So einem Vierjährigen kann der Vater alles erzählen. Der kann sagen, pass mal auf, heute Abend fliege ich mit der Mama zum Mond, komm zurück, da bringe ich dir 3 Steine vom Mond mit. Wenn ihr das erzählt, glaubt ihr das. So müssen wir glauben, wie ein Vierjähriger, was in der Bibel steht. Aber in der Bibel steht nichts von irgendeiner Mondfahrt, die da nicht stimmt, sondern so diese Haltung brauchen wir. Wir müssen werden wie die kleinen Kinder. Ihr müsst dem zustimmen. Und wenn ihr dem zustimmt, dann setzt ihr die Voraussetzung für eins, und das ist wichtig. Dann gibt Gott seinen Heiligen Geist. Und dann erst entsteht der Glaube. Solange wir dann anfangen mit dem Wort Gottes so hin und her und stimmt's denn und hin und her, macht Gott zu, gibt er nicht den Heiligen Geist, weil der Glaube in letzter Konsequenz ist ja nicht etwas, was wir machen können, sondern ist etwas, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt. Aber er möchte die tatsächliche absolute Zustimmung, dass er sagt, ich glaube dir alles. Du bist mein Vater, ich vertraue dir. Und dann gibt er seinen Geist. Meinen Konfis erkläre ich das denen immer. Wenn wir dann losziehen, so eine neue Konfigruppe, da erkläre ich denen, pass auf, es geht um 2 Dinge hier in diesem Konfirmandenunterricht. Das eine ist, ich knalle euch knallhart alle Fakten des Glaubens rein, was so wichtig ist in 2 Jahren, was man reindonnern kann. Da wird über alles gesprochen, über Jesus und über den alten Bund, den neuen Bund, über die Bibel, alles. Die Fakten kann ich denen vermitteln, also den ersten Punkt, Kenntnis kann ich vermitteln, aber sage ich denen, dass ihr zum Glauben kommt, das kann ich nicht machen. Also Theorie des Glaubens kann ich euch vermitteln, aber die Praxis, dass ihr selber glaubt, das könnt ihr nur, indem ihr zustimmt. Dafür werde ich beten, das sage ich meinen Konfirmanden, das tue ich auch bis an das Ende meines Lebens, dass ihr im Glauben steht eines Tages und dass ihr auch in diesem Glauben bleibt. Aber diese Zustimmung, die müsst ihr selber tun. Und wenn du jetzt Stärkung im Glauben haben willst, dann leg die Zweifel zur Seite, hör nicht länger auf die Einflüsterung des Teufels, sondern ganz allein, stumpf vertrauen, dem zustimmen, was das Wort sagt. Und dann wirst du sehen, wie der Heilige Geist in dir stärker wird, oder wenn er noch nicht in dir drin ist, dass er dann neu kommt, zum ersten Mal kommt halt, und dass du dann Glauben bekommst. 1. Korinther 12 heißt es, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir können nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Aber den kriegen wir, wenn wir wirklich dem Wort vertrauen. Wenn wir bedingungslos wie die kleinen Kinder, wie Kaleb und Josua, die nicht gezweifelt haben an dem Worte Gottes, die durften ins gelobte Land. Alle anderen nicht, die gezweifelt und gemurrt haben halt. Ich habe eben auch dieses Wort gelesen auf Epheser 2, Vers 8 bis 10. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Der Heilige Geist, der den Glauben dann wirklich macht, wirklichen Glauben, dieses Vertrauen, das richtig dann auch diese Freude schenkt, das macht der Heilige Geist. Aber ihr müsst dem Wort Gottes zustimmen, es bedingungslos annehmen. Und dann kommt der 3. Schritt des Glaubens. Also erste war Erkenntnis des Glaubens, 2. war Zustimmung zum Glauben, also Zustimmung zu Jesus halt. 3. ist Vertrauen auf Jesus. Dann muss man darin auch leben. Der Glaube ist, so heißt es in der Frage 21 im Heidelberger Katechismus, ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Also, das auch wieder runtergebrochen, erklärt. Also es gibt Dinge, von denen habe ich Kenntnis, den stimme ich auch zu, aber ich mache sie trotzdem nicht. Das ist so ein Problem vieler Raucher. Du kannst jedem Raucher sagen, kannst ihm sagen, pass mal auf, weißt du eigentlich nicht, dass Rauchen schädlich ist? Da wird jeder sagen, ja sicher weiß ich das. So, die Zustimmung ist da. Aber trotzdem rauchen die weiter. So, und im Glauben ist das sozusagen, ich weiß von Jesus, ich stimme dem allem zu, was von Jesus gesagt wird, und dann lebe ich das auch. Also für einen Raucher, jetzt höre ich endlich auf und schmeiß die Kippen weg. Ich lebe das auch. Ich vertraue darauf, das ist jetzt bindend für mein Leben. Paulus sagt einmal, und das ist so eine auch mögliche Zusammenfassung der christlichen Ethik, Galater 5, 25 halt nicht, wenn ihr denn im Geist seid, so lebt auch im Geist. Du machst es schließlich auch. Also wenn Glaube in euch ist, dann nutzt das auch. Also, wenn der lebendige Gott dir sagt, dass er dich so lieb hat, dass er in seinem Sohn für dich gestorben ist, dann vertraut dem auch für deinen Selbstwert. Guck nicht mehr auf das, was dir irgendwelche Nachbarn oder dein Ehemann oder da sonst jemand einflüstert oder erzählt oder dich da niedermacht. Hör nur auf das. Du hast so einen wunderbaren Wert. Versteh dein Leben davon her. Gott hat dich so lieb, dass er für dich gestorben ist. Oder wenn Gott dir sagt, dass er dir hilft, dass er dein Retter ist, dann vertrau dem. Da brauchst du keine Angst zu haben. Der große Theologe Paul Tischer hat einmal gesagt, der hat nicht viel Gutes gesagt, aber manches war auch richtig, der hat gesagt, Vertrauen zu Gott und die Abwesenheit von Vertrauen zu Gott, das ist Angst. Also du kannst dich entscheiden in deinem Leben, entweder Glauben oder Vertrauen, und entweder Angst oder Vertrauen. Angst oder Vertrauen. So, und wenn du glaubst, hast du Vertrauen, das musst du nur leben. Und wenn Gott sagt, ich helfe dir, ich bin da, dann darfst du nach vorne gehen. Und heute Morgen sind auch wieder viele Menschen mit Problemen und Schwierigkeiten gekommen und haben gesagt, oh, ich weiß nicht, wie es werden wird. Wie Abraham, der auch so eine düstere Zukunftsprognose für sein Leben hatte. Da möchte Gott dir sagen, ich bin doch da. Vertrau mir doch. Ich werde mit dir gehen. Gott lässt dich nicht im Stich. Vertrau dem und dann kannst du angstfrei leben. Und anderes, das ist ganz wichtig, wenn Gott dir sagt, ich vergebe dir deine Sünden, wann immer du zu mir gibst. Das ist das Problem vieler gläubiger Menschen. Die wissen, dass Jesus, also die haben die Kenntnis, die nehmen das auch an, aber leben das nicht. Und kramen dann immer und immer, immer wieder ihre Sachen aus, die sie schon 20 Mal das Kreuz gebracht haben und können nicht loslassen. Jesus ist für dich auf Golgatha am Kreuz gestorben. Da kannst du loslassen. Vertrau dem. Deine Sünde ist getilgt. Natürlich bleib ich auch sündiger Mensch, bleib ich ein Drecksack bis zum Lebensende. Das ist so, gar keine Frage. Aber man darf dieses Lutherwort nicht falsch verstehen. Luther sagt, man sündige mit freudigem Herzen. Bitte nicht falsch verstehen, so nach dem Motto, ich kann tun, was ich möchte. Er sagt es zu denen, die nicht loslassen konnten von ihrer Sünde und weiter das tragen, die Schuld. Nein, wir sind befreit, das dürfen wir fröhlich tragen. Die Schuld ist weg, weil er gestorben ist für meine Schuld. Das ist so wichtig, das meint das Vertrauen. Lebt auch darin, Halleluja. Und dann geht die Angst weg. Das, wie gesagt, dieser Dreischritt halt. Also, wenn euer Glaubensbarometer auf veränderlich steht, wenn er sagt, ich bin da zweifeln, ja, vielleicht bin ich ja gläubig, vielleicht ist auch der Zweifel, ich weiß es nicht, dann seid ihr gerufen heute in dieser Predigt durch Jesus Christus, stärkt euch im Glauben. Erstens durch Kenntnis von Jesus, zweitens durch Zustimmung durch Jesus und drittens auch Vertrauen zu Jesus. Und ein drittes, auf so einem Barometer gab es ja nicht nur Regen, veränderlich, da gab es ja auch schön, einfach nur schön. Und das ist das, wenn einer sagen kann, jawohl. Jawohl, ich habe Vertrauen und Glauben. Nicht nur ja, sondern jawohl. Richtig dahinter stehen, Vertrauen. Der darf erleben alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Das ist vertrauender Glauben. Dass wir eine Gebetsmacht haben, dass wir stark sind, dass wir uns wundern, was auf einmal der Herr macht. Wenn man das auf einmal lebt, also wenn man in diesem dritten Punkt angekommen ist, also im zweiten Punkt der Predigt, wo ich sagte, ihr müsst nicht nur zustimmen zu Jesus halt, sondern eben auch Vertrauen. Wenn man dann in diesem Vertrauen lebt, und auf einmal wird die Welt ganz anders. Da verändern sich Dinge, das ist das ganz Großartige. Da erlebt man wirklich Wunder. Und da ist das Verdorren von einem Feigenbaum ein kleines. Also da kann ich euch aus meinem Leben so viele Dinge erzählen, was ich an Wunderbaren und Herrlichen mit diesem lebendigen Gott erlebt habe. Wirklich an Wundern. Als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich 15. Bis dahin war ich ein mittelmäßiger Schüler. Ich war auf einer Privatschule. Wir hatten da so einen guten Brauch, am Ende jedes Schuljahres muss die ganze Schule antreten und dann wurden immer die besten zwei einer Klasse ausgezeichnet. Da wusste jeder, das sind gute Schüler und das war immer so ein Traum von jedem, natürlich diese Auszeichnung irgendwann zu kriegen. Mir war klar, die kriegst du nie, ich war immer mittelmäßig. Ich bin zum Glauben gekommen, ich habe mich auch immer bemüht, habe auch immer gelernt, auch schon so, als ich in der 6. und 7. Klasse war, aber es zuckte nicht richtig, war nicht richtig schlecht, nicht richtig gut. Und dann habe ich immer noch gelernt, aber ich habe gebetet. Immer wieder gebetet und auf einmal, bam, war ich der Superschüler. Da lief alles wie am Schnürchen. Ich kann das nur zur Ehre Gottes so sagen. Also soll jetzt nicht für die Jugendlichen jetzt heißen, wir müssen nicht mehr lernen, müssen nur noch beten. Aber ich sage das deshalb auch, weil ich dieses Wort, alles was ihr bittet im Gebet, so werdet ihr es empfangen, habe ich auf meinen Losungsheften immer vorne drauf geschrieben. Weil diese Erfahrung habe ich als junger Christ gemacht. Ganz viele meiner guten Noten, alle meiner guten Noten, die ich geschrieben habe, alle letztlich nur dem Gebet zu verdanken. Nicht meinem Lernen. Es war ein großes Wunder für mich. Und deshalb habe ich dieses Wort immer auf das Losungsheft vorne drauf geschrieben. Im Jahr 84, 85 steht das vorne drauf. Die sind oben noch bei mir im Büro. Wo das drauf steht, alles, was ihr bittet, weil ihr diese Erfahrung gemacht habt, das war für mich ein großes Wunder. Hätte ich nie geglaubt. Wenn sie sagen, ja gut, psychologische Veränderung, weiß der Kuckuck. Nein, für mich war das ein großes Wunder, das zu erleben. Etwas Fantastisches. Gestern Abend habe ich Thema große Wunder. Als Pfarrer kriegt man so viel mit. Ich war gestern Abend noch auf einen Geburtstag eingeladen. Da erzählte mir ein Prediger von seiner ersten Frau, die dann verstorben ist, und sie haben eine Diagnose gekriegt, dass die Frau nur noch 3 Monate zu leben hätte an Krebs. Und dann nach der Diagnose haben die sofort gebetet, weil die hatten 5 kleine Töchter. Und die Jüngste war 10 Jahre alt. Und dann haben die gebetet, auf die Knie gegangen: Herr, wir erflehen von dir 10 Jahre. So wie das Hiskia getan hat. Und hat er davon beredet, da haben die Leute drumherum die Tränen in die Augen gekriegt. Das war nicht Gläubige, hat er erzählt, wir haben genau 10 Jahre gekriegt. Er sagte, ich habe mich geärgert, dass ich nicht noch weiter gebetet habe, halt nicht noch ein weiteres. Ein großes Wunder, was dieser ganz nüchterne Bruder, da kam aus der Brüdergemeinde, was der bezeugt hat, das war ein großes Geschehen. Also erlebt Wunder, genauso, große Wunder, wenn man dem Herrn blind vertraut. Die Ärzte haben denen gesagt, 3 Monate bestellen sie alles. Nicht? Und die gehen stumpf hin und fangen an zu beten und alles geht weiter und die haben wunderbare 10 Jahre noch gehabt. Aber nicht nur die Wunder, glaubt mir, das ist das Kleinste. So, die Welt, nicht, wenn einer neu zum Glauben kommt, der will Wunder, nicht, und er will Gebetserhörung, die nette Frau und den Erfolg im Beruf und all das. Aber die Wunder sind, wenn du länger im Glauben stehst, das Geringste. Die Erkenntnis, die du bekommst, wenn du Gott vertraust und sagst, das ist die Wahrheit und das ist die Folie, vor der ich mein ganzes Leben verstehe. Das ist so gigantisch. Das ist so gigantisch, dass ich so ganz viele Dinge verstehen darf in der Politik, in der Geschichte, nur weil ich es einfach von Jesus her verstehe, weil ich ja weiß, wie das mit der Welt werden wird, mit den vielen, die aufstehen und sagen, ich bin der Christus, mit all den Irrsalen, die passieren werden, halt in der Trübsalzeit. Man versteht so vieles, das geht einem auf, das ist so wunderbar, das zu sehen. Aber nicht nur das Weltgeschehen, auch mein eigenes Leben, dass ich verstehen kann, warum bin ich denn so, wie ich bin? So jähzornig, wo sind die Dinge? Ich habe einen Hintergrund, ich kann die Dinge verstehen. Ich habe eine Erkenntnis, das ist eine Tiefe, das ist wunderbar. Aber noch mehr als Wunder und Erkenntnis ist das Tolle, wenn man wirklich gelebten Glauben hat, ist die Geborgenheit. Ich habe hier eben zu euch gesagt, wenn der Heiland euch sagt, ich habe euch lieb, ich bin für euch auf Golgatha gestorben, dann nehmt das an. Und wenn das tief reinsackert im Glauben, wenn der Heilige Geist das so richtig stark macht und du da wirklich von getragen bist, das ist der Wahnsinn. Dieses Römerwort von Paulus, wo es da heißt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur ihn scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und ich dann sagen kann, jawohl, das gilt auch für mich, kann mich nichts scheiden. Das kann hier ganz schön übel auf Erden werden, jawohl. Aber es gibt etwas, das ist so stark und das ist so schön, die Liebe des Heilandes Jesus Christus, die mir gilt. Wow. Und wenn ich das annehme und richtig stark mache, das ist sowas Fantastisches. Es ist schön, wenn man einen Menschen hat, ob das Kinder sind, die Ehefrau hat, die man liebt, toll. Und wenn die Liebe erwidert wird, wunderbar. Aber es ist nichts gegen die Liebe des lebendigen Gottes, wenn man die spüren kann. Ah, und bitte, gründet euch nicht auf die Liebe von Menschen. Die sind auch nur Sünder, die sterben früher oder später, die können euch letztlich nicht helfen. Gründet euer Leben auf Jesus Christus, auf diese Liebe, die Geborgenheit. Das ist der Superflash, das ist einfach nur Wahnsinn. Und das Tolle, zu wissen, dass diese Liebe nicht mal ein Ende hat, wenn ich sterbe, sondern dass dann wirklich die Gemeinschaft erst losgeht. So wie bei so einem verliebten Pärchen, das sich über Jahre hinweg nur Briefe schreibt, die sehen sich nicht. Und dann kommt es endlich zur Begegnung. Das ist ja das, was passiert, wenn ich eines Tages sterbe. Ich kriege jetzt in der Bibel Kenntnis, in der Predigt von meinem Heiland Jesus Christus. Aber wenn ich sterbe, darf ich ihn endlich sehen. Was ist das für was Wunderbares halt nicht, wenn ich eines Tages ewiges Leben bekomme. Oder glaube ich dran? Das weiß ich und das macht mein Leben so fröhlich, so stark und so schön. Und das wünsche ich euch auch. Wenn ihr betet, wenn ihr in der Bibel lest, glaubt, glaubt, glaubt. Und ihr werdet große Wunder erleben. Ihr werdet neue Erkenntnis geschenkt bekommen. Ihr werdet die Geborgenheit kriegen und ihr bekommt das ewige Leben. Ewige Leben bekommen wir nur über den Glauben. Aber wenn wir Glauben haben, dann wissen wir, dass wir ewiges Leben haben und dann können wir alles in dieser Welt viel, viel besser tragen. Deshalb hoffe ich, dass ihr alle von ganzem Herzen sagen könnt, wenn ihr auf euer Glaubensbarometer guckt, jawohl, an diesen Jesus Christus, da glaube ich. Bei so einem Barometer ist es ja so gewesen und ist es auch heute noch, wenn das Barometer so stand, den Jüngern muss man das erklären, und da stand dann der Zeiger so auf entweder veränderlich, schön oder Regen. Dann ging man hin und hat man mal gegengeklopft. Da wusste man nämlich, da machte der Zeiger einen Schritt, entweder nach oben oder nach unten. So ist es auch im Glauben. Wenn wir so an unseren Glauben klopfen, ihr persönlich jetzt für euch, da könnt ihr auch feststellen, ist er denn so ein bisschen besser geworden in letzter Zeit? Bin ich so, geht's besser mit dem Heiligen Geist oder bin ich so am absteigenden Ast? Wenn ihr am absteigenden Ast seid, wenn es ein bisschen nach unten geht, von jawohl, ich glaube, hinzu, naja, ich weiß nicht, sofort Glauben stärken. Aber auch wenn ihr bei jawohl seid, weiter Glauben stärken, dass ihr wirklich in dieser schönen Wetterphase eures Glaubens bleibt, der euch eines Tages belohnt wird. Das Glaubensbarometer, diese Frage, glaubst du an Jesus? Erste Antwort, nein, kein Glaube. Zweite Antwort, vielleicht zweifelnder Glaube. Und dritte Antwort, jawohl, vertrauender Glaube. Möge der Herr das schenken, dass wir alle vertrauenden Glauben zu ihm haben, diese Frage mit jawohl beantworten können, auf dass wir uns da einst in der Ewigkeit wiedersehen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.